Schönen Dank, lieber Herr von Ammon. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Salamander, so weiß die christliche Ikonografie, ist ein feuerfestes Tier. Er gilt als Sinnbild der Seelen im Fegefeuer, als Symbol für Reinheit und Gerechtigkeit und, weil er schlechte Feuer löschen und gute entfachen soll, als Symbol für Christus. Ich wäre gern auf die Idee gekommen, ihn auch als eine Chiffre für das Sonett vorzuschlagen. Aber der eminenteste Kenner dieser Gattung hat es schon getan, nämlich Friedhelm Kemp. Und zwar am Schluss seiner zweibändigen Darstellung Das europäische Sonett. Dort spricht er angesichts der Vielgestaltigkeit des Sonetts vom Sonett in uns, das einem Habitus unserer Erwartung entspricht. Dieses Sonett ist nach Kemps Worten ein bewegliches, elastisches Muster, ein figuratives Schema, ein 14-gliedriger Salamander, der bald so tut, als sei er in übersichtlicher Schichtung und Gliederung einem mathematischen Kalkül verpflichtet, bald wiederum so, als sei alles nur auf Angriffe, Übergriffe, Verschleifung und Verwerfung angelegt. Beides scheint mir gleich wichtig. Der Hinweis auf Gliederung und Kalkül des Sonetts, wie auf seine Fähigkeit, Verschleifung und Verwerfung zu verarbeiten. Von diesem 14-gliedrigen Salamander, einem Hybridwesen, das die vierbeinige Natur in eine 14-zeilige Kunst überführt, möchte ich sprechen. Von einem Wesen, das immerhin gute 800 Jahre überstanden hat, sprechen möchte ich über einige neuere Versuche, die alte Form zu aktualisieren, wie über Erfahrungen, die ich selber mit dem Schreiben von Sonetten gemacht habe. Beginnen wir mit den Feinden des Sonetts, denn sie haben, darwinistisch gedacht, nicht den kleinsten Teil an seiner erstaunlichen Vitalität. Ich könnte den ganzen Abend mit diesen Feinden füllen, aber das wäre andererseits zu viel Ehre. Daher nur ein einziges, immer noch aktuelles Beispiel, Robert Gernhardts Sonett über das Sonett oder besser seine Rollenfigur, der er schlecht gelaunte, pseudolinke Argumente gegen das Sonett in den Mund legt. Sonette finde ich sowas von beschissen, so eng, rigide, irgendwie nicht gut, hebt sie an. Und nachdem sie 11 Zeilen ihr dürftiges Cetero-Censeo variiert hat, schließt sie, weil ihr sonst nichts mehr einfällt: Ich tick nicht, was das Arschloch motiviert. Ich tick es echt nicht und will's echt nicht wissen. Ich find Sonette unheimlich beschissen. Ich habe freilich Leute dieses Gedicht beifällig erwähnen hören, die nicht begriffen, dass sie ein Sonett zitiert hatten. Sie waren dem witzigen Gernhardt auf den Leim gegangen. Der Titel, eben zitiert, Materialien zu einer Kritik der bekanntesten Gedichtform italienischen Ursprungs, hatte sie auf die Fährte einer Gesellschaftskritik geführt, die anno 1981, als das Gedicht erschien, längst anachronistisch war. Gernhardts Text ist der Rolle geschuldet, monoman. Rechthaberisch, undialektisch, daher kein wirklich gutes Sonett. Als polemischer Wurf dagegen ist es von historischem Rang. Es ist die späte Frucht einer Sonettdiskussion, die es seit dem 18. Jahrhundert gibt. Und man darf sagen, dass die besseren Polemiken allesamt die Sonettform benutzen, um der Gattung an Zeug zu flicken. Goethe hat sich bekanntlich beklagt, dass er beim Sonettschreiben leimen müsse, statt aus ganzem Holze zu schneiden. Auch er klagte natürlich im Sonett und hat eine Reihe schöner Sonette gemacht. Wir sehen, Polemik hält eine Form am Leben, sichert dem Alten ein Nachleben, holt das Verdrängte zurück, auch in der modernen Lyrik. Ich möchte zeigen, dass die alte Form daraus lebt, dass sie immer wieder neue Variation aus sich entlässt ohne ihren Kern verloren zu geben. Diesen Kern nämlich gibt es. Anders ließe sich die über Jahrhunderte reichende Faszination des Sonetts nicht erklären. Nicht die Terzine oder andere romanische Formen haben diese Wirkung gehabt, nicht antike Formen wie Ode und Elegie, die bloß für kurze Epochen lebten und eigentlich nur im Deutschen, in sonst kaum einer europäischen Sprache. Das Sonett dagegen hat immer wieder und überall seine Aficionados gefunden. Ewiger Ruhm dem Erfinder des Sonetts, hat Paul Valéry ausgerufen. Sein Erfinder freilich hat er nicht genannt, vielleicht auch nicht gekannt. Das Merkwürdige ist ja, dass jener Mann, den man für den Erfinder des Sonetts hält, nämlich Giacomo d'Alentino, Notar am Hofe Friedrichs II. Zu Palermo, ein Schattendasein in den Anthologien führt. Wie so oft bei bedeutenden Erfindungen haben erst spätere das Potenzial erkannt und ausgeschöpft. Das geniale Design, so möchte man sagen, des Sonetts hat eine einzigartige Karriere gemacht. Natürlich ist diese Karriere nicht ohne die Großen zu denken, die es als das bevorzugte Medium ihrer Poesie benutzten. Die Linie führt, wie bekannt, von Petrarchas Canzoniere und Shakespeares Sonetten an die Dark Lady bis zu Baudelaires Fleur du Mal und Rilkes Sonetten an Orpheus. Unverkennbar ist auch die neuere Renaissance des Sonetts etwa bei Joseph Brodsky und Seamus Heaney. Das Sonett ist eine Form europäischer Repräsentanz. Mehr noch, es strahlt aus auf Sprachen und Literaturen, die sich sonst der Übernahme europäischer Formen eher verschlossen haben, so selbst auf die arabische und japanische Poesie. Was also ist das Geheimnis dieser Form und ihres Erfolgs? Worin besteht die Leistung seines Erfinders? Was hätte der Notar Giacomo d'Alentino, der an Friedrichs Hof für die Abfassung von Privilegien und Lehensverträgen zuständig war, wohl formuliert, wenn es um die Sicherung eines Gebrauchsmusters Sonett gegangen wäre? Er hätte darlegen müssen, dass die bloße Erweiterung bekannter Formen etwas Neues ergeben kann. Tatsächlich kombinierte Giacomo d'Alentino zwei bekannte Muster. Er ging aus von dem, was er vorfand, von der Canzone, dem Minnelied, und dem Strambotto, einer volkstümlichen sizilianischen Liedform. Im Minnelied gab es ja bereits das dreiteilige Schema von Stollen, Stollen, Abgesang. Der Strambotto, auch Siziliane genannt, Lilienkron hat noch schöne Sizilianen geschrieben, lieferte in seinen mit zwei Reimen bestückten 8 Zeilen exakt die Oktave, also den ersten Teil eines Sonetts. Giacomo d'Alentino tat etwas sehr Schlichtes. Er fügte dem Oktett der Sizilianer einen 6-Zeiler hinzu als eine Art Abgesang. Damit hatte er eine neue, kohärente Form, deren technische Besonderheit ihre Zweiteiligkeit war in der Proportion 4:3. Man kann auch vorausgreifend sagen, ihre Dialektik. Alles Weitere, ich nenne nur dieses einfache Schema, alles Weitere ist Sache der lyrischen Praxis und natürlich auch Thema von Ausdeutung und Poetologie. Dazu kommen natürlich die theoretischen Tüftler, die vom goldenen Schnitt bis zu Hegels Dialektik alles bemühen, was tief und geistreich klingen kann, auf ihre Kosten. Ich lasse sie hier beiseite und zitiere nur Paul Valéry. Valéry, selbst ein passionierter Sonettist, sah in der Sonettform das Ideal der totalen Durchkonstruktion eines Gedichts. Ewiger Ruhm dem Erfinder des Sonetts. Trotz so vieler schöner Sonette, die schon gemacht worden sind, bleibt das Schönste immer noch zu machen übrig, nämlich das eine, dessen 4 Teile je verschiedene Funktionen erfüllen und zugleich diese Stufenfolge von Unterschieden in den Strophen durch die Linie des gesamten Diskurses voll rechtfertigen. Soweit Valéry. Zum Glück Aber, würde ich sagen, haben wir dieses Idealsonett noch nicht, das alles andere nämlich mumifizieren würde. Die Geschichte geht weiter. Der Erfolg von Lentinos Design bleibt erstaunlich genug, zumal wenn man bedenkt, dass sich neben dem italienischen Typus eine weitere Sonettgestalt durchgesetzt hat, die sich eben auch Sonett nennt, das englische, das Shakespeare-Sonett. Dieses ist mehr als eine bloße Variation. Es ist eine Invention von eigenem Recht und Charakter. Es besteht, wie Sie wissen, aus drei kreuzgereimten Vierzeilern und einem abschließenden paargereimten Zweizeiler. Shakespeares Sonette machten diese Form berühmt. Auch Mallarmé und Valéry zum Beispiel haben sie benutzt. Die Form scheint einfacher als die italienische, doch Vorsicht, wer ein englisches Sonett schreibt, mag sich bequem in den drei Vierzeilern entfalten. Umso pointierter, ja unbarmherziger ist der Schluss, das zweiteilige Couplet. Hier ist der Dichter gefordert. Die Summe kann nämlich genial wirken oder auch plump. Warum aber reden wir von den beiden Formtypen als von Sonetten? Vermutlich, behaupte ich, weil beide etwas Entscheidendes gemeinsam haben. Ihre Zweiteiligkeit, die Proportion eines längeren ersten zu einem kürzeren zweiten Teil. Man spürt den Abgrund zwischen den Blöcken, der überbrückt oder vermittelt werden muss, spürt die gleichsam musikalische Wendung, den Tonwechsel. Noch das freieste Sonett bewahrt die Erinnerung an diese Zäsur. Auch Rilke, wenn er Oktett und Sextett verschleift, lässt uns das noch als Kühnheit spüren. Und selbst das reimlose Sonett, wenn man es überhaupt als solches anerkennt, evoziert das ursprüngliche zweiteilige Muster. Vielleicht erklärt dieses dialektische Strukturmuster die immer wieder erstaunliche Fähigkeit des Sonetts, sich zu erneuern und weiterzuentwickeln. Dazu braucht es Beispiele. Ich kann im Folgenden nur weniges vorzeigen. Ein internationales Exempel, nämlich Robert Lowell, einige junge deutsche Lyriker und, wenn Sie erlauben, drei Stücke aus meiner eigenen Werkstatt. Ich beginne nicht ohne Hinterabsicht mit dem freiesten Sonett, dem Reimlosen. Auch das reimlose Sonett will ja Sonett sein. Eben sein größtes Defizit, der fehlende Reim, soll seinen Sonettcharakter bestätigen. Erstaunlicherweise ist das reimlose Sonett keine Erfindung der Moderne. Eines der frühesten stammt von Christian Gryphius, dem Sohn des großen Andreas. Es ist in reimlosen Alexandrinern geschrieben und klagt in Zeile 9, also zum Beginn der Zette, die Liebe reimet sich so wenig mit Minerven, also mit der Göttin der Kunst, will sagen, Christian Gryphius eröffnet in seinem reimlosen Sonett die Dialektik von Kunst und Leben, von Liebe und Kunst. Sein Plädoyer für die Liebe richtet sich gegen die Kunst, für die der Reim steht. Ein Plädoyer, das fast wie eine Vorwegnahme von Sturm und Drang wirkt, aber letztlich doch der Gattin wäre ein schöner Versprecher, der Gattung Sonett verpflichtet bleibt. Derlei Dialektik von Leben und Kunst wird in der Gegenwart wieder aktuell. Gerät die Kunst in den Verdacht der Lebensfeindlichkeit, so rettet sie sich gern ostentativ in die Kunstlosigkeit. Doch auch diese zur Schau gestellt ist natürlich ihrerseits Kunst. Nun aber mein erstes Beispiel, ein reimloses Sonett, ein Text von Robert Lowell. Die neue Welt geht mit Tradition bekanntlich lockerer um. Ein reimloses Sonett ist da offenbar kein Problem. Einer der bedeutendsten neueren US-Lyriker zeigt es. Robert Lowell, der 70-jährig 1977 in New York starb, hat in seiner späteren Werkphase das reimlose Sonett zu einem Hauptmedium seiner Produktion gemacht. Lowell ist der Vater der sogenannten Confessional Poetry und hat stark auf Sylvia Plath und Anne Sexton gewirkt. Dichtung, hat er einmal bekannt, sollte uns mit einer Scheibe Leben dienen. Doch du und ich, wir lebten wirklich, was ich schrieb. Es sind Zeilen aus dem reimlosen Sonett Artist's Model, Künstlermodell. Zur Scheibe Leben, darf man hinzufügen, gehört natürlich auch das Messer, das schneidet, die Kunst. Life Studies heißt eines seiner wichtigsten Gedichtbücher und solche Studien nach dem Leben sind durch Lowells Herkunft und seine persönliche Disposition bestimmt. Robert Lowell suchte in der Poesie Befreiung. Der Ausbruch aus gleichsam aristokratischen Bindungen, seine Familie hatte mit den Gründern der USA zu tun, sein Protest gegen die Heuchelei des Bostoner Großbürgertums und später gegen den Vietnamkrieg, mit der Teilnahme am berühmten Friedensmarsch auf das Pentagon, all das gehört zur Karriere dieses Mannes, bestimmte das, was er Confessional Poetry nannte. Stoff für seine Bekenntnisse boten ihm nicht zuletzt seine drei Ehen. Lowells poetisches Leitmotiv ist, wie es in seinem Sonett Exorzismus heißt, One Man, Two Women, The Common Novel Plot. Ein Mann, zwei Frauen, gewohnte Fabel von Romanen. Exorzismus, in der Übersetzung Manfred Pfisters, soll uns als Beispiel für Lowells reimlose Sonette dienen. Schnee diesen Morgen, als wär ich zu Hause in Boston. Reiner Hokuspokus von Kindergartenwintern. Mein Fenster wird weiß wie eine Kinoleinwand. Blendend, fleckig, verwehrt es zerstreuenden Ausblick. Was immer ich auf den leeren Schirm auch projiziere, es zeigt doch nur das einmal gewählte Programm, das Melodram auf hochhackigem Absatz tanzt ein Schusslöcher ins Parkett. Meine Sprache ist Englisch, die Fabel jedoch das Hexenallmaleins. Ein Mann, zwei Frauen, gewohnte Fabel von Romanen. Du bist, was du liebst. Dein Talent ist kein Koffer, den du mit dir herumtragen könntest. Schick uns bloß nicht die Liebe per Post, die dein Leben verleugnet. Weißt du eigentlich, was du uns angetan hast? Nicht leicht, diesen 14-Zeilen-Text im Parlando-Ton als Sonett aufzufassen. Die Originalversion zeigt in diesen freien Zeilen auch einige Blankverse, etwa My words are English, but the plot is hexed. One man, two women, the common novel plot. Aber schon die folgende Zeile ist extrem verkürzt. What you love, you are. Doch wo ist die Metrik? Wo ist das Sonett? Es gibt in diesem Gedicht eine spürbare Zäsur, die die Oktave vom Sextett trennt. Die ersten 8 Zeilen sind eine Art Tagebucheintrag. Das Ich in der Wohnung vor einem winterlichen Fenster findet sich eingeschlossen in das einmal gewählte Programm, das Melodram auf hochhackigem Absatz in die Problematik der Ehe. Im zweiten Teil im Sextett kommt es zur Reflexion. Es erkennt die Typik seines Lebensthemas, ein Mann, zwei Frauen, gewohnte Fabel von Romanen. Mehr noch, die drei letzten Zeilen bringen die Moralität, einen Selbstvorwurf, fast eine Selbstanklage. Dein Talent ist kein Koffer, den du mit dir herumtragen könntest. Schick uns bloß nicht die Liebe per Post, die dein Leben verleugnet. Weißt du eigentlich, was du uns angetan hast? Diese kursiv gesetzten Zeilen sind authentische Zeilen, sind vorwurfsvolle Sätze aus einem Brief der Frau, seiner zweiten Frau Elizabeth Hardwick. Sie spitzen das Problem von Kunst und Leben so zu, dass Lowell die Zeilen als abschließende Summe in seinen Text hineinnahm. In einem anderen Gedicht, Records, Platten, geht Robert Lowell noch einen Schritt weiter. Er redigiert einen ganzen Brief, wiederum von Elizabeth Hardwick, als Sonett. Was also ist Sonett in diesem lockeren Parlando-Text? Die erhabene und abstrakte Liebesdichtung Dichtung, wie wir sie aus Petrarchas Canzoniere kennen, erscheint uns hier als eine Scheibe Leben aus einem Leben herausgeschnitten. Die moderne Laura greift selbst zur Feder, um ihre Vorwürfe zu formulieren, und der Dichter huldigt ihr, indem er ihren Vorwurf in sein Sonett hineinnimmt, also zur Kunst erklärt. Mehr noch, uns muss es genügen, dass ein Dichter vom Range Lowells einen Großteil seiner späteren Produktion als Sonette verstanden wissen will. Ein Sonett ist notfalls das, was sein Verfasser Sonett ist, nennt.